Dieser Podcast wird euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de.
Podcast von Malenki. Gib mal Kaffee.
Ja gut, okay. Okay, da fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge direkt aus Leipzig im Keller. Gib mal Kaffee. In meinem Falle tatsächlich jetzt das, was ich brauche. Es ist Sonntagnachmittag, 14.05 Uhr und wir haben keinen frisch gekochten Kaffee hier. Deshalb habe ich mir so eine Dose gerade an der Tanke gekauft. Coffee Drink. Ja, 250 Milliliter pfandfrei. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen, aber es ist so das Übliche, was du halt an Tankstellen kriegst, von den üblichen Marken, die du an Tankstellen bekommst. Ich mach das Ganze jetzt hier mal auf. Ach, guck mal, ja. Der Sound. Das ist der Grund, warum man sich Dosen holen sollte. Der Kollege hier im Raum meckert massiv rum die ganze Zeit schon. Oh, das ist Aluminium, es geht voll in deinen Körper, du wirst direkt behindert. Das stimmt, trink nicht so viel Aluminium, wir hatten heute keine andere Option. Deshalb gibt es heute bei Gib mal Kaffee keinen feinsten Bio-Öko-Espresso, sondern diese eklige Plärre hier aus der Dose. Mit Unmengen Zucker. Ja, an diesem wunderschönen Sonntag sollte uns heute gehen, nachdem wir letzte Woche eine Gastfolge hatten, um Vorbilder. Diesmal ich alleine hier über Vorbilder reden. Weil es man natürlich manchmal Sinn macht und man natürlich manchmal so sagt, der Mann, jetzt irgendwie ein Vorbild haben oder jetzt irgendwie jemanden haben, der mich so ein bisschen wieder hochzieht, gerade wenn es mal nicht so läuft, Sachen nicht klappen, natürlich schon, was ist, was du brauchen kannst, ja. Und da ist die erste Frage, also ich habe mich so ein bisschen vorbereitet heute natürlich auch, habe so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wer sind denn eigentlich meine Vorbilder, dass ich jetzt hier nicht wieder nur 45 Minuten irgendwas daher quatsche. Sondern wer sind eigentlich so meine Vorbilder oder was wo brauche ich eigentlich ein Vorbild oder für was bringt mir das was, wenn es mir was bringt? Und da muss man natürlich erstmal so festhalten, Vorbilder sind ja in der Regel Popstars, Rapper, also Künstler, Sportler, Promis, also irgendwelche Leute, die halt bekannt sind für einen, die man irgendwo herziehen kann oder wo man sich denen ihre Sachen halt geben kann und dann sagen kann, okay, irgendwie inspiriert mich das voll oder das hilft mir irgendwie durchzuhalten oder das hilft mir auszuhalten oder an Sachen dran zu bleiben, mich zu motivieren. Es geht da irgendwie für mich zumindest ganz oft um Motivation und so ein Zusammenreißen im Kopf und Vorankommen. Und ich habe mich tatsächlich, also wenn ich jetzt so die letzten Jahre so mal so Revue passieren lasse, habe ich mich eine ganze Zeit lang echt schwer getan, da irgendwie so im Mainstream was zu finden. Also wenn du dir jetzt so die Leute anguckst, die halt gerade erfolgreich sind, egal ob das jetzt im Musikbereich ist oder im, sag ich mal, auch im Businessbereich oder so die halt so vorgesetzt werden vom Establishment so als Vorbilder, dann sind die vielleicht in ihrem einzelnen Bereich irgendwie erfolgreich und machen gute Musik zum Beispiel oder sind halt mega bekannt, sind dann hintenrum aber doch irgendwie drogensüchtig oder sind hintenrum doch irgendwie sexuell mega abgedreht, pervers und machen irgendwelche Scheiße in dunklen Kellern oder sowas, ja. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, wo du dann halt so denkst, okay, das kann ja dann doch nicht das Komplettpaket sein. Und nur weil der jetzt in dem und dem Bereich gut ist, nimmst du dir den oder die dann halt nicht als Vorbild, weil irgendwie kaufst du das Paket ja dann im Kopf. Ja, alles. Du kaufst ja dann die ganze Person und wenn du sagst, okay, daran will ich mich irgendwie orientieren und so will ich vielleicht auch mal werden in 10 Jahren oder sowas, dann kaufst du die Drogensucht ja irgendwie mit dazu oder dann kaufst du dieses Versagen in anderen Lebensbereichen dann irgendwie mit dazu. Und da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der, wie sagt man das, der Hund begraben. Oder da ist auf jeden Fall dann auch so der Knackpunkt, warum ich glaube, dass es heute gar nicht mehr so wirklich gute Vorbilder gibt in unserer Zeit oder weniger. Weil wenn du dann halt, keine Ahnung, wenn du diese ganzen Sternchen, die es so gibt und diese ganzen großen Persönlichkeiten anguckst, die es jetzt in unserem Land gibt, keine Ahnung, wer fällt mir da jetzt spontan ein? Mark Forster, ja, ist zum Beispiel so ein Name, oder jetzt auf internationaler Ebene Lady Gaga oder wie sie alle so heißen, ja. Wenn du dann diese Leute hast, dann verkrachst du damit ja eigentlich junge Menschen. So, wenn du jetzt einem 14-, 15-Jährigen sagst, ja, also der Mark Forster, das ist so ein Star, das ist so ein Sternchen, das ist jemand, an dem du dich orientieren kannst, ja, dann Prost, Mahlzeit, Alter, dann kannst du es auch lassen. Weil an was orientiert er sich dann? An seinem Weltschmerz und Rosen und V-Ausschnitt, so, weißt du? Also glaube ich, ich finde halt einfach niemanden so in dieser ganzen Stars- und Sternchenwelt sozusagen, wo ich irgendwie sage, Mann, der hat jetzt eine krasse Vorbildwirkung und daran könnte ich mich jetzt irgendwie hochziehen oder orientieren. Ja, also ich glaube, alles, was so aus dem Mainstream rumkommt, sind dann halt irgendwie so Katy Perry-Verschnitte, wie sie dann auch alle heißen mögen. Keine Ahnung, mir fällt jetzt Miley Cyrus ein. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so aktiv ist oder irgendwas macht, aber vom Prinzip ist es immer so dasselbe Typ sozusagen. Das sind so die es irgendwie schaffen, dass 12-jährige Mädels rumrennen wie Prostituierte und 12-jährige Jungs dann irgendwie einen V-Ausschnitt tragen und Röhrenjeans anziehen, ja. Und das ist dann halt irgendwie nicht das, wo ich sage, das hat so ein krasses Vorbild, ja. Und ich glaube auch, dass es diese Vorbilder in unserer Zeit fast gar nicht, beziehungsweise nur noch so auf gewisse Lebensaspekte bezogen gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, irgendwie Sport ist so das, worum es dir jetzt gerade geht und wo du eine Inspiration brauchst. So. Dann, natürlich hast du dann Leute, keine Ahnung, im Extremsport, dann den Felix Baumgartner oder Conor McGregor, wie er dann halt irgendwie da seine Grappling-Techniken ausbaut und verbessert und sowas. Das können ja also in Einzellebensaspekten so Vorbilder für dich sein. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass du so Sachen durchhalten willst oder dass du irgendwie ausharren musst oder halt gerade eine schwere Lebenssituation hast, die dich halt irgendwie zurückwirft, wo du halt einfach eine gewisse Motivation brauchst oder so ein bisschen einen Antrieb, so von wegen, ja, man, reiß dich mal zusammen, das wird schon wieder und das wird besser, dann sind halt so die gängigen Vorbilder sehr schnell erschöpft, ja, wo du dann halt, da hilft dir dann Conor McGregor auch nicht weiter, so, der kann dann noch so gut treten oder noch so gut grappeln, oder noch so gut, ich bin ja immer ein Freund von seinem Outfit, hat einfach einen sehr guten Kleidungsgeschmack. Aber das ist dann halt relativ schnell erschöpft und da zumindest mir gibt es dann keine Motivation irgendwie oder keine Kraft sozusagen, die ich dann aus dieser Vorbildfunktion von ihm irgendwie schöpfen könnte. Ja. Und ja, also wenn du halt, glaube ich, du findest in vielen Bereichen Sport, weiß nicht, Fotografie, vielleicht auch so Business-Sachen, irgendwie so Einzelpersonen, die halt in dieser Facette für dich ein Vorbild sein können. Das Komplettpaket kannst du aber, glaube ich, nur im Kaffee finden. Nee, das Komplettpaket, wo du sagst, okay, das inspiriert mich so krass und das hilft mir auch in schweren Situationen irgendwie, mich daran hochzuziehen, findest du, glaube ich, nur in der Geschichte. Ja. Und der Grund, warum mir dieses Gespräch heute, warum das überhaupt so aufgerissen wird oder warum ich überhaupt über Vorbilder reden will, ist, dass ich neulich mit einem Jungschen gesprochen habe, der Anfang 20 ist, politischer Aktivist, eine Ausbildung gemacht hat, sich jetzt so im, ja, sag ich mal, so im Medienbereich auch selbstständig gemacht hat. Und der hatte gerade so eine Sinnkrise, wie sie halt viele Leute, die so in politischen Sphären denken oder so sich gesellschaftlich engagieren, halt immer mal auch tatsächlich haben. Und so war halt so, naja, keine Ahnung, guck dich halt mal um, es versinkt ja alles im Schlamm, es ist wirklich alles Schrott. Kannst du eigentlich lassen, also warum sich jetzt noch irgendwie engagieren oder irgendwie nach was Besserem streben? Du kannst ja hier in dem Land wirklich überall hingucken, ins Bildungssystem, in Wirtschaftsbereiche, in Sozialsystem. Eigentlich im gesamten gesellschaftlichen Bereich ist eigentlich alles auf dem absteigenden Ast. Und natürlich sind das ja auch so die Überlegungen, die man dann manchmal so hat. Also ich kenne das selber von mir, da fährst du durch die Stadt und denkst dir so, Mann, eigentlich hat dieses Land hier seit Jahrzehnten nicht selber hervorgebracht, sondern das zehrt alles irgendwie nur noch so von den Errungenschaften voriger Generationen. Und wir sind eigentlich voll gefickt und wir können eigentlich alles lassen, weil die Bundesrepublik und eigentlich der gesamte Westen, der wird eigentlich komplett untergehen. So, natürlich hat man manchmal so diese Überlegungen und denkt dann auch so, oh fuck, so warum das Ganze eigentlich? Naja, und ich habe ihm dann halt in dem Moment, wie er so diese Sinnkrise hatte, habe ich einfach gesagt, er soll sich halt straffen und sich vor Augen halten, wie viel krasser die Herausforderungen waren, die vorige Generation jetzt in unserem Volk zum Beispiel, aber auch insgesamt einfach in der Geschichte sozusagen Persönlichkeiten hatten, ja, was für krass härtere Lebensumstände die hatten und wie krass die trotzdem ihre Leistung gebracht haben, wie hart die am Ziel geblieben sind. Für mich ist da in dem Moment immer so ein bisschen gleich Otto der Erste, den ich dann irgendwie immer gerne aufrufe und sage, Mann, guck dir an, in was für, also gerade wenn Leute irgendwie sagen, ja, unser Land ist verloren und wir können überhaupt nichts mehr retten. Schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, dieser Dosenkaffee. Gerade wenn solche Überlegungen aufkommen, so mit, ah, es ist eigentlich alles verloren und so und wir kriegen ja nichts mehr gerissen, dann hole ich meistens immer ganz gern Otto den Ersten hervor und sage so, Mann, überleg dir, das ist über 1000 Jahre her, also um die Wende zum, naja, um das Jahr 1000 quasi, ist er halt König und wird dann erster deutscher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, also dann auch eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit und findest auch in jedem Geschichtsbuch. Und er ist quasi König in einer Zeit, wo es noch gar kein Deutschland gibt. Ja, die Ungarn stehen vor der Tür, machen regelmäßig Raubzüge sozusagen in die deutschen Gebiete, brandschatzen, vergewaltigen, morden, plündern, machen also spielen die komplette Palette ab von, da ist Leben existenziell bedroht, das sind existenzielle Probleme, ich wache morgens auf und oh Mist, mein Dorf wird gerade niedergebrannt, meine Familie wird abgeschlachtet und mir wird alles weggenommen, was ich in meinem ganzen Leben habe. Ja. Und in dieser Zeit schafft er es aber trotzdem, seine Vision und seine Idee von dem, wie er sein Land gerne haben möchte oder wo er gerne hin will, seine Ziele für sich zu formulieren und dafür sozusagen auch einzustehen. Und das, wie soll ich sagen, im Jahr 955, als er auf dem Lechfeld sozusagen die Ungarn entscheidend schlägt und auf der Basis dann dieser Schlacht sozusagen auch das Heilige Römische Reich entsteht und er zum Kaiser wird, das sind halt ganz, ganz andere Zeiten gewesen. So. Also ich sag mal, was kann dir heute im schlimmsten Fall passieren oder was kann dich heute im schlimmsten Fall so stressen in deinem Leben? Ja, ich sag mal, du kannst deinen Job verlieren, meinetwegen auch dein Auto oder irgendwelche anderen Vermögenswerte, sag ich mal. So im Normalo-Leben, deine Freundin kann dich halt verlassen oder du schaffst jetzt irgendwie deinen Master nicht oder du bist irgendwie durch die Abi-Prüfung gefallen, solche Sachen. Ja, also das, die ganz normalen Probleme sozusagen, die man haben kann, wenn man jetzt im 21. Jahrhundert lebt. So. Das ist aber, wenn du das, klar, in dem Moment mag das dann jetzt vielleicht schlimm sein und du sagst, okay, fuck, ich habe jetzt meinen Master nicht geschafft und jetzt ist vielleicht meine ganze Karriere hin oder ich habe jetzt diesen oder jenen Job, warum auch immer, verloren und wie soll es jetzt weitergehen, so nach dem Motto. Klar mag das in dem Moment dann halt schlimm sein oder irgendwie nervig sein, aber mir hilft das immer, wenn ich das dann ins Verhältnis setze und mir denke, Mann, krass, ist eigentlich alles ein Witz. Also alle Probleme, die ich in meinem ganzen Leben gehabt habe und die ich wahrscheinlich auch noch haben werde, sind ein Witz gegen das, was zum Beispiel ein Otto der Erste eben so durchstehen musste, sein Leben riskieren musste und im schlimmsten Fall halt für das, was er gerne erreichen wollte, für seine Ziele, auf dem Schlachtfeld halt ausgeblutet ist. Und bei uns ist das Schlimmste, was dir halt passieren kann, irgendwie, dass du deinen Job verlierst oder halt, keine Ahnung, dass es mal einen Monat ein bisschen enger ist mit der Kohle. Aber das ist halt so das, was wir so bringen müssen. So. Und vor diesem Hintergrund, dass bei uns eigentlich alles relativ smooth ist und relativ erträglich und das Schlimmste, was passieren kann, immer noch eigentlich nicht schlimm ist, macht das für mich irgendwie so ein bisschen leichter. Also wenn ich meine Probleme, die ja jeder auch in seinem Leben hat oder so Herausforderungen, an denen er vielleicht auch gescheitert ist, vor sich hat, dann macht es für mich irgendwie erträglicher, wenn ich das halt ins Verhältnis setze zu dem, was vorige Generationen so geleistet haben oder was die eben halt auf die Beine gestellt haben. Und da muss man manchmal auch gar nicht erst irgendwie jetzt 1000 Jahre zurückgehen und sagen, okay, ich suche da mir in der Geschichte irgendwie jemanden, der mich da inspirieren könnte oder der mich motivieren könnte. Ich glaube, gerade so in unserer Generation hat auch jeder irgendwie jemanden in der Familie, den er finden kann. Also gerade die Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat, die hat dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch oft ganz viele massiv stabile Persönlichkeiten sozusagen hervorgebracht. Wenn ich da jetzt bei mir mal so ein bisschen schaue, dann ist das beispielsweise mein Urgroßvater. Ich meine, der war mit 23, ist der verwundet worden und war eigentlich quasi schon, hatte halt eine Behinderung oder eine ganz, ganz schwere Einschränkung sozusagen im Leben. Und hat es aber trotzdem geschafft, irgendwie eine Familie aufzubauen, eine vernünftige und solide Selbstständigkeit hochgezogen, Geld verdient, was aufgebaut, also ist trotzdem sozusagen massiv am Ball geblieben. Und manchmal kann auch das sozusagen, also diese Bezugsperson im eigenen familiären Umfeld aus einer vorigen Generation, also die Generation unserer Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht auch, wenn du einen mega krassen Stammbaum hast, irgendwie die Generation davor, deine Urgroßeltern, können da vielleicht auch Leute sozusagen schlummern, wo man sich denen ihr Lebenswerk sozusagen vornimmt und sagt, Mann, heftig, das musst du erstmal leisten mit diesen Einschnitten, mit diesen auch Entbehrungen, dann trotzdem noch so eigentlich solide oder so stabil, wie man heute sagen würde, am Ball geblieben und was geschaffen, ja. Ja, und ich glaube, also das ist zumindest so die Quintessenz für mich, die ich auch so in der Vorbereitung jetzt hier auf diesen Podcast sozusagen gefunden habe. Dass man aus diesen geschichtlichen Sachen, also egal, ob das jetzt 100 Jahre her ist oder 50 Jahre her ist oder eben 1000 Jahre her ist, glaube ich, so ein bisschen lernen kann, dass man oder dass diese vorigen Generationen erfolgreicher waren oder basierter waren sozusagen, weil sie härter zu sich selbst waren. Und das, glaube ich, so das ist, was man daraus transportieren kann, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist oder zu einem guten Leben, wo man quasi erfolgreich ist und auch mal Rückschläge einsteckt. Wenn man einfach sozusagen sagt, okay, gut, ist jetzt so, weitermachen, dranbleiben und sich halt motiviert. Und ich glaube, also bei mir kommt es zumindest ganz oft, dass ich diese Motivation mir dann sozusagen aus diesen geschichtlichen Sachen hole und dann einfach sage, Mann, Alex, jetzt reiß dich mal zusammen, du kannst doch jetzt nicht rumningeln wegen diesem oder jenem oder du kannst doch jetzt nicht aufgeben oder das lassen, weil es halt das und das nicht geklappt hat. So wie opferhaft wäre denn das vor dem Hintergrund dieser oder jener Leistung von anderen Generationen? Und ich glaube, da gibt es halt eine ganze Menge, ja, wo du, also da musst du, wenn es jetzt halt für dich nicht Kaiser Otto der Erste ist sozusagen, dann hast du da, keine Ahnung, den deutschen Orden, ja, die einfach von ihren Kreuzzügen zurückgekommen sind und mehr oder weniger aus nichts im Baltikum einen Staat gestampft haben, wirtschaftlich mega erfolgreich waren, die ganze Region kultiviert haben oder insgesamt Ritter halt, also die ja eigentlich in den Jahrhunderten, wo sie sozusagen gewirkt haben, massiv stabile Leute gewesen sind. Ja, wenn du dir jetzt so einen Götz von Berlichingen zum Beispiel vorstellst, der einfach massiv stabil ist, so ein richtiger Haudegen, ja, und in seiner Funktion, also war ein relativ sozusagen bekannter und angesehener Ritter, eigentlich das komplette politische Leben in Deutschland über Jahre in Schach hält, mit einer Hand. Also der ist quasi körperlich auch behindert gewesen und hat dann, ich glaube, die rechte Hand war es halt, eine Eisenfaust sozusagen sich schmieden lassen oder werkeln lassen und ist dann so der bekannte Ritter Eisenfaust geworden, ja. Und hat mit dieser einen Hand trotzdem noch Angst und Schrecken verbreitet und auch 500 Jahre später werden halt über diese Eisenhand noch Lieder gesungen. Ja, kennt der ein oder andere von euch vielleicht dieses, ich glaube, es ist ein bündisches Lied, die Eisenfaust am Lanzenschaft. Ja, also ich glaube, da kann man massiv Inspiration draus ziehen oder dort jemanden finden, wo man sagt, Mann, krasse Leistung eigentlich, daran versuche ich mich zu orientieren. Ja, kurze Kaffeepause hier. Können auch die Landsknechte sein. Ja, oder eigentlich so gut wie alle Könige unserer Geschichte, die Kosaken oder meinetwegen auch Anführer von der Weißen Armee, die sich in der kommunistischen Revolution sozusagen den Bolschewiki entgegengestellt haben. Und da waren halt auch ganz viele Leute dabei sozusagen, die halt vorher Adelige waren, auch richtig was verloren haben, denen die Revolution sozusagen alles genommen hat. Und die gleich dann auch noch ihren Kaiser verloren haben sozusagen. Und die trotzdem dran geblieben sind und gesagt haben, okay, nee, ich formiere jetzt hier irgendwo in der Nordmongolei Widerstand und versuche mich aufzubauen, versuche mich fit zu machen und riskiere halt was für meine Sache. Und wenn man sich so, gibt es ganz, ganz viele, also da kannst du wirklich eigentlich auch anfangen, irgendwie Könige zu googeln, dir denen ihre Biografien durchlesen. Und dann kommst du da halt auf Geschichten, wo du denkst, Mann, Wahnsinn eigentlich, was das für Persönlichkeiten waren. Was man natürlich, was so ein berechtigter Einwand ist, ist, dass man jetzt sagen kann, okay, das, wie soll ich sagen, das sind halt meistens dann irgendwelche Kriegertypen gewesen. Ja, und natürlich ist so ein Ritter auch ein Persönlichkeitstyp, den es heute nicht mehr so viel gibt, beziehungsweise den du jetzt, also wenn ich jetzt bei mir gerade so im derzeitigen Umfeld so schaue, hast du halt viele auch Leute, kommt ein bisschen noch durch dieses Podcast, YouTube, Medienselbstständigkeit. Also natürlich habe ich viel mit Leuten auch zu tun, die so Kreativschaffende sind oder die, naja, halt eigentlich eher kreativere Typen sind und für die eine Inspirationsquelle jetzt irgendwie, wo ein Ritter oder irgendein Freischärler-Anführer irgendwie oder irgendein Mitglied von einem Freikorps vielleicht nicht so unbedingt die Inspirationsquelle ist, weil sie jetzt sagen, ja, jetzt irgend so ein Kriegertyp, okay, cool, ja, verstehe ich schon irgendwie kredibil, aber wie soll ich da jetzt Kraft aus dem sozusagen schütteln? Und auch so ein bisschen Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir dann so überlegt, okay, wer könnte denn dann gerade für so kreative Menschen oder gerade für Menschen, die vielleicht jetzt, ich will nicht sagen, so ein bisschen romantischer veranlagt sind, aber die halt, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, halt einfach Typen von Menschen, die sozusagen so ein bisschen, weiß nicht, zärtlicher oder sanfter oder halt einfach nicht so die Kriegertypen sind, so nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt anders ausdrücken, aber halt einfach, ja, kreativere Menschen halt, ja, die jetzt irgendwie mega Konzepte da aus der Feder schütteln, mega gute Ideen entwickeln, aber oft manchmal so ein bisschen ein Problem haben, Biss zu entwickeln. Also so Durchsetzungsvermögen, Durchsetzungswille und auch so ein bisschen Glauben an die eigene Schaffenskraft sozusagen. Für die habe ich jemanden gefunden tatsächlich, der mich selber schon ganz oft inspiriert hat, den auch, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hört, wenigstens schon mal vom Namen gehört hat. Es ist Theodor Körner. Und warum kann der ein Vorbild sein? Für alle, die jetzt den gar nicht einordnen können, was ich eigentlich fast nicht glaube, weil es ist ja trotzdem so einer der größten deutschen Dichter und Denker, relativ bekannt also, hat gelebt in der Jahrhundertwende zwischen 18. und 19. Jahrhundert, ist irgendwie, ich glaube, 1790 oder 91 oder sowas geboren, in Dresden, ja, ist also ein stabiler Sachse gewesen, und hat dann später in Leipzig Geschichte und Philosophie studiert, ist dann Theaterdichter gewesen und ist halt in seiner Zeit sozusagen, also um diese Jahrhundertwende, schon Promi gewesen, also mega bekannter, mega gefeierter und verehrter Typ, ja, also wir würden heute sagen ein Promi, nicht so ein B-Promi, sondern schon so A-Qualität. Und der hat sich dann, als die Freiheitskriege sozusagen losbrechen und Napoleon in Deutschland steht, die deutschen Lande unterwirft und quasi versucht, die Französische Revolution und alle Gedanken, die damit einhergehen, die aufklärerischen Gedanken sozusagen in ganz Europa zu versprühen, schließt sich Theodor Körner als junger Mann, da war dann um die Zeit so um die 20 halt, dem Lützower Freikorps an. Und das Lützower Freikorps war quasi eine Ansammlung, ist gegründet in Breslau, war eine Ansammlung von Freiwilligen, die halt gesagt haben, okay, wir verdienen damit kein Geld, aber wir haben idealistisch den Anspruch, unser Heimatland zu retten, vor Napoleon und vor der französischen Besatzung, und die sich quasi for free diesem Risiko ausgesetzt haben und gegen die Franzosen gekämpft haben. Und die Franzosen hatten damals die beste Armee der Welt. Und das Lützower Freikorps besteht eben halt aus Freiwilligen, die halt sagen, okay, wir sind bereit, hier außerhalb der klassischen Armee, in einem Freikorps halt, also in einer Freischärlerbewegung sozusagen, unser Vaterland oder die Idee von unserem Vaterland zu verteidigen, unser Volk zu verteidigen. Und aus denen ist dann auch später, also dadurch ist das Lützower Freikorps auch nochmal mehr bekannt, da sind halt so große Persönlichkeiten wie zum Beispiel Theodor Körner drin gewesen, aber unsere heutigen Nationalfarben, Schwarz-Rot-Gold, basieren eben halt zum Beispiel auf denen ihrer Uniform. Ja, sie hatten schwarze Jacken und Hosen an, hatten goldene Manschettenknöpfe und hatten rote Schulterstücken. Und das ist dann eben das, was heute unsere Nationalfarben sind. Ja, ist vielleicht auch interessant zu wissen. Nehmen wir mal noch einen Schluck von meinem leckeren Dosenkaffee. Ich habe mir, meine Hand ist beinahe halb tot. Ich war beim Boxen und ich, Idiot, habe Bandagen vergessen zu Hause. Die waren in der Wäsche und dann musste die ja immer trocknen lassen und dann wieder aufwickeln. Und das habe ich halt nicht gemacht und bin halt einfach los und habe es verpeilt, dass die nicht in meiner Sporttasche sind. Und bin dann auch noch so blöd und sage, naja gut, Emma, was soll schon passieren? Was soll schon schief gehen, wenn ich heute mal keine Bandagen umbinde? Naja, letzten Endes ist mir schön die Hand verknickt oder verstaucht, was auch immer. Mega behindert. Ich würde allen davon abraten, also wenn ihr eure Bandagen zu Hause vergessen habt, dann lasst einfach, geht an den Sandsack oder macht am besten einfach nur Eigengewichtsübungen, irgendwie Liegestütze und sowas. Macht lieber eine spontane Kondi-Einheit, als euch wochenlang die Hand sozusagen lädiert zu haben. Geht schon irgendwie anderthalb Wochen bei mir. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen. Obwohl ich glaube, es spricht alles dagegen, dass was gebrochen ist, weil es schon wieder entspannter wird und schon nicht mehr ganz so schlimm ist wie vor 2 Wochen. Ja, war stehen geblieben. Theodor Körner. Also kreativer Typ, eigentlich eher romantischerer Typ oder halt nicht so was man sich als krassen Krieger vorstellen kann, der dann halt trotzdem gesagt hat, Mann, ich stehe für eine Idee so krass ein und riskiere ja auch mein Leben sozusagen. Gibt es beispielsweise eine ganz verrückte Geschichte, die auch wieder in Leipzig passiert ist, wo er studiert hat, wo er dann halt auch mit dem Lützower Freikorps war. Und in der Nähe von Leipzig in den Hinterhalt geraten ist, also das Lützower Freikorps sozusagen überfallen wird und er halt mit einem Säbel am Kopf verwundet wird, darauf flieht, und das Erste, was er sozusagen in der Unterkunft macht, wo er unterkommt, ist, er schreibt. Ja, und schreibt, ich hab's euch extra mitgebracht, die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben, ich fühl's an meines Herzens mattem Schlage, hier stehe ich an den Marken meiner Tage, Gott, wie du willst, dir habe ich mich ergeben. Und wie ich das gefunden habe, bin ich dann halt so ein bisschen weiter, habe mir natürlich auch nochmal seinen Lebenslauf genau reingezogen. Und da findest du dann halt so Sachen, der ist halt mit 22 erschossen worden, halt auch bei einem Einsatz für das Lützower Freikorps sozusagen, als sie einen Überfall geplant haben. Und ist halt 22 gewesen. So, ist 22 gewesen und hatte schon sozusagen so viel, ja, Eier einfach, muss man ja sagen, dass er sich freiwillig gemeldet hat als Künstlertyp für das Lützower Freikorps, was damals schon eine verwegene Truppe war sozusagen, der sich bei einem Überfall schwer verwundet wurde mit einem Säbel am Kopf. Also so ein Säbel müsst ihr euch ja vorstellen, alle, die jetzt noch nie sowas in der Hand hatten oder sowas, aber es ist ja trotzdem eine heftige Waffe, scharf, spitz, schwer. Und egal, wo du die am Kopf abkriegst, ob das jetzt im Ohrbereich ist oder ob das im Schläfenbereich ist oder ob das oben auf der Fontanelle ist, ist es auf jeden Fall davon auszugehen, dass es halt eine massive, schwere Verletzung davon zu tragen ist. Und selbst danach hat er halt gesagt, okay, ich gehe weiter in den Einsatz und stirbt quasi irgendwann in einem Einsatz und das halt mit 22 Jahren. Und wie ich mich halt so durch seine Biografie gefetzt habe, habe ich mir dann auch noch so ein paar Sachen von ihm durchgelesen und mir tatsächlich auch so ein gesammelte Werke Theodor Körner Band im Antikfundus geholt, also in einem Antikhandel hier bei mir um die Ecke, und habe so ein paar Zitate mit, weil ich damit tatsächlich gerne enden würde, weil Theodor Körner einfach eine massiv heftige Inspirationsfigur ist, die dann solche Sachen rausgehauen hat wie: Die Ruhe tötet, nur wer handelt, lebt. Oder: Drum frisch hinein mit frohem Mute, mit Sorgen und Tränen kommt man nicht weit. Und wenn man das Rechte will und das Gute, gelingt's am besten mit Fröhlichkeit. Oder: Die Zeit ist schlecht, doch gibt's noch große Seelen. Für sein Lieb nicht... Jetzt habe ich hier. Wer für sein Lieb nicht sterben kann, ist keines Kusses wert. Schon irgendwie, also ich finde es gut. Auch irgendwie mächtig. Also ich kriege tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich es vorlese. Hier habe ich noch eins dabei. Wer sich das Göttliche will, das Höchste im Leben erfechten, scheue nicht Arbeit und Kampf, wage sich kühn in den Sturm. Und damit endet der heutige Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, no gender. Ja, wer was erreichen will und wer dranbleiben will, der scheue nicht Arbeit und Kampf und verzage nicht und hole sich gefälligst Vorbilder in unserer Geschichte, weil da gibt es einen Haufen Inspirationsfiguren. Die Liste ist unendlich. Cool, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt. Kommentare wären mega cool. Eine Verlinkung bei Social Media wäre auch mega cool. Wir brauchen noch so ein bisschen Werbung, gerade für das Instagram-Profil. Gebt mal Kaffee. Wäre cool, wenn ihr das in eure Stories werft und das Format ein bisschen größer macht. Und ja, in dem Sinne, erfolgreiche Woche euch und wir hören uns nächste Woche. Hey, Leute, halt, stopp. Revision. Mein Kollege sagt gerade, wieso hast du Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt? Wir haben 60% Männeranteil. Okay, ich habe mich gebeugt. Also ich spreche jetzt immer nur noch von den Zuhörern. Und das hat alles nichts mit Gendern zu tun. Ich verstehe eh nicht, warum wir diese scheiß Debatte jetzt hier aufmachen. Ich meine einfach die Leute, die diese Scheiße hier hören. Und wenn das halt 60% Männer sind, dann ist es halt so. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft mehr wird. Also erzählt euren Freundinnen von diesem Podcast, dass es den gibt. Und die sollen ihren Freundinnen davon erzählen und ihren Meerschweinchen und ihren Schwiegermuttis, was dann eure Muttis sind. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Macht einfach Welle und Propaganda für diesen Podcast. Schluss aus, Sense. Wir hören uns. Haut rein. Ach ja, und wenn ihr Themenwünsche habt, dann ballert ihr auch einfach hier rein. Also je nachdem, wo ihr das Ganze hier gerade hört, aber ihr könnt es auf jeden Fall bei Instagram durchschicken als Direktnachricht oder per Mail oder was auch immer, bei Twitter. Haut einfach raus. In dem Sinne, Leute, bis nächste Woche. Ist wirklich nicht so schlecht, die Scheiße.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de